بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل قيامنا، شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. يا ربنا فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا واقض ديننا، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الخامس بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق، المصنف الدكتور الشيخ فريد الأنصاري من علماء المغرب رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء الخامس أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtsleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder mit einem weiteren Vortrag, und es ist der fünfte Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe der Botschaft des Koran. Und bi'idhnillahi ta'ala werden wir heute da weitermachen, wo wir beim letzten Vortrag aufgehört haben. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zilna bayna yaday hadhihi at-tabsira allati 'anwana laha al-musannif rahimahullah ta'ala biqawlihi اكتشاف القرآن تدبرا وتفكرا. اكتشاف القرآن تدبرا وتفكرا. وعلمنا أن التدبر هو منهج رباني لقراءة الآيات الشرعية، وأن التفكر منهج رباني لقراءة الكون. وبالتدبر والتفكر يصل المسلم إلى الإبصار، إبصار آيات الله عز وجل الشرعية والكونية. فعندنا الآيات تنقسم إلى قسمين: الآيات الشرعية أي المنهج، متن الرسالة القرآن الكريم وسنة النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم، هذه تسمى الآيات الشرعية، والتي فيها أخبار، فيها أوامر، فيها نواهي، فيها باب الاعتقاد، فيها باب الأخلاق، فيها باب المعاملات، فيها باب القصص، فيها باب الأحكام الشرعية، فهذه تسمى الآيات الشرعية، المنهج الذي أنزله ربنا جل جلاله في متن رسالته إلينا وهو القرآن الكريم. افعل لا تفعل، هذا هو المنهج، أوامر ونواهي، أخبار. أنت مطالب أمام هذا المنهج وأمام هذه الآيات الشرعية بالتدبر، لأن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا يا رب؟ ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن التدبر منهج رباني لقراءة الآيات الشرعية، فلا سبيل للإبصار إلا بالتدبر، فقراءة الحروف فقط لا تغني، ولذلك كثيرون يقرؤون القرآن ولكن ترى منهم المنكرات والفواحش والبعد عن الله رغم قراءة القرآن. لماذا؟ لأنهم لم يقرأوا قراءة التدبر. ولو تدبروا القرآن، ولو تدبروا أحاديث النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى التسليم، لاستقاموا. فلماذا لم يستقيموا؟ لأنهم لم يتدبروا، فهم يقرؤون أحرف ولكن لا يتدبرون المعاني ولا يعرفون المآل. من هنا كان الدرس الماضي حول التدبر. في هذا اللقاء سوف نقف أمام صور للتدبر، نماذج مضيئة حتى تكون أسوة لنا وقدوة لنا كيف نتعامل مع القرآن.
Wie wir vorhin erwähnt haben, die Geschwister, machen wir inshallah dort weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und diejenigen, die anwesend waren, können sich mit Sicherheit erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, dass man yani, den Koran, so wie man ihn liest, dass man ihn verinnerlichen sollte und nachdenken sollte über die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. So haben wir gesagt, dass dies zu Tadabbur gehört. Und wir haben gesagt, Tadabbur ist bezüglich der Verse Allah subhanahu wa ta'ala und der Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, was die islamische Gesetzgebung angeht, wie beispielsweise das, was man im Koran liest, sei es jetzt an Gebote oder Verbote. All dies gehört zu den Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der Gesetzgebung. Danach haben wir gesprochen, nach Tadabbur haben wir gesagt, kommt der Tafakkur, yani dass man nachdenkt über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der Umgebung, all das, was man wahrnimmt. Und wir haben gesagt, wenn man dies so tut, wie es Allah subhanahu wa ta'ala von einem verlangt, dann kommt man im Endeffekt zu Al-Ibsar. Al-Ibsar ist einsichtbringend. Yani nachdem du nachgedacht hast über die Verse Allah subhanahu wa ta'ala und die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der Umgebung und Umwelt, und dann kommst du zu der sogenannten Einsichtbringung. Wir haben gesagt, dass viele den Koran lesen und viele von uns lesen den Koran, aber die wenigen von uns lesen den Koran mit der Absicht, auch dies zu verinnerlichen und danach zu handeln. Und das ist ebenfalls ein Bestandteil des Themas letzten Unterrichts gewesen. Und wie sind die Leiter, werden wir genau da weitermachen.
Idan, al-Qism al-Awwal min al-Ayat, al-Ayat al-Shar'iyya, al-Manhaj, wal-Manhaj bin-Nisbati laha al-Tadabr. Al-Qism al-Thani, wa huwa al-Ayat al-Kawniyya. السماوات والأراضين، الجبال، البحار، المحيطات، الأنهار، النباتات، الخضروات، الفواكه، الطيور، عالم البحار من أسماك وعجائب وكنوز، كنوز الأرض من معادن وغيرها. أنت نفسك آية وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فدي بنسميها الآيات الكونية. المنهج فيها يكون التفكر، أنت مطالب أن تتفكر في آيات الكون، فالتفكر عبادة، منهج رباني لكشف هذا الكون وكشف كنوزه وبراهينه التي تدل على وحدانية الله رب العالمين. بهذين المنهجين التدبر والتفكر تصل للإبصار أي علم الحقائق الذي يقودك إلى الاستقامة، يقودك إلى العمل الصالح، يقودك إلى الفوز بالدنيا والآخرة بهما معا. الآن هنبدأ مع التدبر، نأخذ صورا لتكون أسوة وقدوة لنا في طريقنا إلى الله رب العالمين لعلنا نصل. من معاني التدبر تنفيذ الأمر واجتناب النهي. القرآن عبارة عن أوامر ونواهي، افعل ولا تفعل، كذلك السنة. فالذي تدبر القرآن ينفذ أمره ويجتنب نهيه. الدليل، تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في الصحيح لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تقول عائشة رضي الله عنها فما صلى النبي صلاة ولا ركع ركعة ولا سجد سجدة إلا وقال سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي. يتأول القرآن. إيه معنى يتأول القرآن؟ التأول هنا بمعنى التفسير، بمعنى التطبيق. فالصورة اشتملت على أمرين لرسول الله. الأمر الأول فسبح بحمد ربك، هذا أمر. الأمر الثاني واستغفر. عشان أتدبر القرآن إذا أمرت ينبغي أن أنفذ الأمر. الآن القرآن يأمر النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، فيقول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، تعمل إيه يا رسول الله؟ فسبح بحمد ربك، أمر بالتسبيح. واستغفر، تقول عائشة فما صلى النبي بعدها صلاة ولا ركع ركعة ولا سجد سجدة إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي. يتأول القرآن. لذا من أذكار الركوع ومن أذكار السجود بعد التسبيحات المعلومة أن يقول المسلم تأسيا بالنبي سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي في ركوعك وفي سجودك، أي بعد أن تقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، تقول سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي. في السجود بعد أن تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، تقول سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي. هذه من الأذكار الثابتة عن رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعلمنا كيف نتدبر القرآن. فإذا جاءنا الأمر لابد أن نأتمر، وإذا جاءنا النهي لابد أن نجتنب إن كنا نتدبر القرآن. فمثلا عندما تقرأ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا أمر أن تغض بصرك عن الحرام، وأنت لا تغض البصر، إذن أنت لم تتدبر القرآن. وسماع الآية هذه حج عليك يوم القيامة، فلا عذر لك أمام ربك. اوعى بقى تقول لي أصل الشهوات والفتن وإيش أسوي، إيش أسوي؟ القرآن يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، إن كنت من أهل الإيمان هتغض بصرك، ما انتش منهم هذا شأنك، هذا شأنك. فوظيفتنا أن نبلغك ما جاء عن الله وعن ما جاء عن رسول الله. واضح؟ ماشي في طريق وقعت عينك على امرأة قدرا، اصرف بصرك، هي أمامك انظر أسفل مباشرة، هي على اليمين انظر شمال، وهكذا غض البصر، اغلق جفنيك إن كنت مؤمنا. إنما يقرؤون القرآن ولا تدبر. إذن مشكلة خطيرة جدا. إذن لابد أن تتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فإن ربنا جل في علاه قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثير. ولذلك هذه الآية كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم لها سبب نزول. سبب النزول أن رجلا من الأنصار كان يمشي في الطريق فمرت به امرأة فنظر إليها فنظرت إليه فابتسم لها فابتسمت، فظل مشغولا بالنظر إليها في الطريق حتى اصطدم بحائط فجرح أنفه فسال دمه، فقال لن أجفف دمي حتى أسأل رسول الله. فلما ذهب إلى النبي وسأله قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هذه عقوبة ذنبك. فأنزل الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. انت بقى بتنظر ليه؟ والله رأيت هذا بعيني. نفس القصة دي، ده بقى كان شاب ماشي كده في طريقنا في ألمانيا، وعارفين انتوا البلايك بتاعت علامات المرور دي، عمود بتاعهم في الطريق هناك في همبورج، وتقريبا فتاة على الجهة الأخرى عمال ينظر لها، هي راكبة البوص والله العظيم يا إخوة، ينظر لها وماشي راح خابط في عمود علامات المرور. يا مسكين يا مسكين، اتق الله، احفظ بصرك. طب استفدت ايه من النظرة غير الندم والحزن والهم والغم وذنوب؟ ايه اللي استفدت من نظرة قبيحة؟ انظر لحالك بعد النظرة، ايه اللي استفدت؟ ماذا عاد عليك؟ لم يعد عليك شيء الا الحسرات، الا الندم ان كنت من اهل الندم، الا الغم وضيق في الرزق وعدم بركة. وسوف تجد ما فعلت في أهلك، هتجد من ينظر لزوجتك ومن ينظر لابنتك، لأن الجزاء من جنس العمل. فإن أردت أن تحفظ أهلك فغض بصرك. إذن أول معلم من معالم التدبر تنفيذ الأمر كما رأينا من رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
Wie wir erwähnt haben, liebe Geschwister, die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der Gesetzgebung, wie wir vorhin erläutert haben, so gibt es ebenfalls die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der Umgebung und Umwelt. Und das ist all das, was wir mit unseren Augen wahrnehmen können, sei es jetzt Felder, Meere oder ähnliches. Und all dies zählt ebenfalls zu den Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Und all dies bringt im Endeffekt zu Al-Ibsar, wie wir erwähnt haben. Und zwar die Einsichtbringung, und das ist das, was sich am Endeffekt standhaft macht auf dem geraden Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt, inshallah, werden wir etwas genauer über Tadabbur sprechen, das Nachdenken bzw. das Verinnerlichen über die Verse Allah subhanahu wa ta'ala. Das erste Merkmal für denjenigen, der sich mit diesem Thema auseinandersetzen will, das Nachdenken, das Verinnerlichen der Verse Allah subhanahu wa ta'ala, dieser sollte wissen, dass das erste Merkmal von Tadabbur ist, dass man die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala einhält und die Verbote Allahs azza wa jal meidet. Und das ist das erste Merkmal, was wir erwähnen, was dazu gehört, zu dem Verinnerlichen und Nachdenken über die Verse Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wie wir vorhin erwähnt haben, jeder von uns liest den Koran, aber wenige von uns lesen den Koran so, wie man ihn lesen sollte, beziehungsweise lesen diesen Koran so mit diesem Verständnis und mit dieser Absicht, das zu vollziehen, was Allah subhanahu wa ta'ala uns auferlegt hat. Das heißt, das Erste für denjenigen, der den Koran liest und nachdenken möchte und verinnerlichen möchte und danach handeln möchte, ist, dass er die Gebote und die Verbote Allah subhanahu wa ta'ala einhält. Dass man sieht, was Allah azza wa jal geboten hat, dass ich das vollziehe und dass ich schaue, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat und dass ich das meide. Und wir sehen beispielsweise in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, was es bedeutet, wenn ein Gebot bzw. wenn ein Auftrag von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, dass man diesen einhält. Aisha radiallahu anha überliefert und sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, oder sie sagt folgendes, nachdem Surat al-Nasr, diese Surah, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ, zu Deutsch, wenn Allahs Hilfe kommt und der Sieg, und du die Menschen in Allahs Religion in Scharen eintreten siehst, dann lobpreise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung, Gewiss, er ist Reue annehmend. Aisha radiallahu anha überliefert und sagt, nachdem diese Sura offenbart worden ist, gab es keine Raka'a und keine Sajda des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ohne dass er diese Dua gesprochen hat, indem er gesagt hat, Subhanakallahumma wa bihamdik, Rabbi ighfirli. Gepriesen bist du, O Allah. Yani gepriesen bist du, O Allah. O Allah, vergib mir. Gepriesen bist du, Allah. O Allah, vergib mir. Basierend auf diesem Abschnitt in dieser Sura, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und er sagt es in einer Art der Befehlsform, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dann lobpreise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Und danach ist genau das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam eingehalten hat, wie Aisha radiallahu anha überliefert, keine Raka'a verging und keine Sajda verging, ohne dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Dua gesprochen hat. Und natürlich in der Raka'a, wenn du sagst, Subhana Rabbi al-Azim, und dies aussprichst, danach sollte man dann sagen, um der Befolgung der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, danach sollte man sagen, Subhanakallahumma wa bihamdik, Rabbi ighfirli. Und ebenfalls in der Sajda, wenn du sagst, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, danach sagst du, Subhanakallahumma wa bihamdik, Rabbi ighfirli. Und das zeigt, was es bedeutet, wenn ein Gebot von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, dass man dies einhält. Ebenfalls sehen wir, und der Koran ist voll mit Geboten und Verboten, liebe Geschwister, und voller Dinge, die, wenn man sie liest, im Endeffekt, entweder sind sie ein Zeuge für dich oder ein Zeuge gegen dich am jüngsten Tag. Allah subhanahu wa ta'ala spricht im Koran in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, sagt Allah azza wa jal, sprich zu den Gläubigen, sie sollen von ihren Blicken senken und ihre Scham hüten. Yani Allah subhanahu wa ta'ala gibt diesen Auftrag, beziehungsweise diesen Befehl dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und er sagt ihm, sprich zu den Gläubigen, sie sollen von ihren Blicken senken und ihre Scham hüten. Das heißt, wenn ich und du jetzt den Koran lesen und wir kommen genau an diesen Vers vorbei, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sprich zu den Gläubigen, ja, und jeder von uns sagt oder behauptet von sich zumindest, dass er sagt, ich bin ein Gläubiger. Das heißt, wenn wir diesen Vers lesen, Allah sagt, sprich zu den Gläubigen, sie sollen von ihren Blicken senken und ihre Scham hüten. Jetzt kannst du dir das genauso vor Augen halten, ob du zu denjenigen gehörst, die den Koran verinnerlichen oder nicht. Yani du liest diesen Vers und danach laufen wir auf der Straße und lassen unseren Blick freien Lauf. Yani derjenige, der diesen Vers liest, aber nicht danach handelt, dieser Vers wird am jüngsten Tag ein Zeuge gegen ihn sein und nicht ein Zeuge für ihn sein. Das heißt, wenn du diesen Vers liest und wir gehen auf der Straße und wir sehen den Frauen hinterher und du siehst ihr hinterher und deine Blicke hören nicht auf und so weiter und so fort, derjenige hat nicht den Koran so verstanden, wie er ihn verstehen sollte. Und derjenige hat nicht den Koran verinnerlicht, so wie er ihn verinnerlichen sollte. Und deswegen wird dies am jüngsten Tag ein Zeuge gegen ihn sein. Wir sehen, liebe Geschwister, ebenfalls, dass Allah azza wa jal im Koran sagt, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, wahrlich, ihr hattet im Gesandten Allahs ein Vorbild für denjenigen, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft. Wahrlich, ihr hattet im Gesandten Allahs, oder ihr habt im Gesandten Allahs ein Vorbild für denjenigen, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft. Das heißt, ebenfalls, wenn wir diesen Vers lesen, sollten wir uns verinnerlichen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Vorbild für jeden von uns ist und wir das tun, was er getan hat, und versuchen, das zu unterlassen, was er unterlassen hat. Diesen Vers, den wir vorhin erwähnt haben, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sprich zu den Gläubigen, sie sollen von ihren Blicken senken und ihre Scham hüten. Dieser Vers hat einen Grund, weshalb er offenbart worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Es wird überliefert, dass ein Gefährter des Propheten sallallahu alaihi wasallam eines Tages unterwegs gewesen ist. Und er hat eine Frau gesehen, die ihm sehr gefallen hat. Und so ist er yani, dahergegangen und hat dieser Frau hinterher geguckt. Ja, bis die Blicke sich gekreuzt haben und sie hat ihm gefallen und er hat ihr gefallen. Und sie haben sich die ganze Zeit angeschaut, bis er dann gegen eine Wand gelaufen ist und sich verletzt hat. Und so hat dieser Gefährte gesagt, ich werde dieses Blut erst dann wegwischen, wenn ich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gehe und danach frage. Und so hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, das ist die Strafe, die gekommen ist für deine Sünde, die du vollzogen hast. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers offenbart, sprich zu den Gläubigen, sie sollen von ihren Blicken senken und ihre Scham hüten. Und dies zeigt, liebe Geschwister, wie wichtig es ist, die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala einzuhalten. Und die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala, in jeder Hinsicht steckt da Nutzen drin. Ja, nee, wenn wir sehen, wenn wir den Frauen, und das ist speziell jetzt für die Männer, die Frauen haben eigene Themen, aber speziell jetzt für die Brüder, die zuhören, wenn man der Frau hinterher schaut und die nicht erlaubt für dich ist und du ihr auf den Straßen in der Stadt oder wie auch immer hinterher schaust, dann sieht man oft, dass dies nur Schaden mit sich bringt. Yani, du wirst nichts davon haben. Du guckst die satt sozusagen. Du guckst und du guckst und du filzt sie von oben bis unten. Aber im Endeffekt wirst du nichts davon haben, außer dass du zu Hause ankommst und du spürst, dass du eine verengte Brust hast. Und du spürst, dass Allah subhanahu wa ta'ala, was Rizq, die Versorgung angeht, sie dir vielleicht kürzt. Und du empfindest Reue für das, was du getan hast. Das heißt, all diese Dinge, die überhaupt keinen Nutzen mit sich bringen. Nein.
وهذه سورة أخرى للتدبر مع تنفيذ الأمر إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه قصة أن الصديق رضي الله عنه أرضاه كان له قريب من الفقراء يسمى مصدح ابن أثاثة رضي الله عنه صحابي جليل لما تولى أهل النفاق في المدينة كبر حادث الإفك وخاضوا في عرض النبي عليه الصلاة والسلام والذي تولى كبر هذا الأمر رئيس المنافقين في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول وتكلم المنافقون في عرض نبينا عليه الصلاة والسلام وللأسف وقع في هذا الباب بعض الصحابة منهم هذا الصحابي مصدح رضي الله عنه وعفى الله عن كل من يقع بغير علم القرآن نفسه قال عنهم إذ تلقونه بألسنتكم ومعلوم أن التلقي يكون بالأذن مش باللسان إذ تلقونه بألسنتكم كيف يتلقى الإنسان باللسان قال العلماء لأنهم لم يتثبتوا ولم يفكروا ولم يعرضوا الأمر على عقولهم ونقلوا الشائعة بالألسن ودي آفة كثير من المسلمين يجي لك الخبر تنشره على طول بدون تثبت بدون تبين يقول لك فلان وانت لا تعرف فلان ولا سمعت فلان وتبدأ تتهمه يا مسكين لماذا اتهمت فلان وانت لا تعرفه شائعة بتنتشر ماذا يقول لك المسجد ما تروحش المسجد الفلان ده كذا وكذا 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 كلها كذب فتبدأ أنت تنشر الشائعة أنت لا تعرف المسجد ولا تعرف رواد المسجد ولا تعرف إمام المسجد ولم تسمع عن إمام المسجد فيا مسكين تنقل الأكاذيب وتتحمل أوزار الصد عن سبيل الله ورب العالمين كثيرون هؤلاء يقول لك فلان مش عارف إيه طب أنت تعرف فلان أبدا سمعت منه أبدا كيف تصدق عنه هذا الخبر ودي قضية خطيرة يا إخوة ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ودي آفة العصر يا إخوة نقل الأخبار دون تثبت ودي مشكلة كم مزقت من أمم وكم أضاعت من قيم وكم أفسدت بين الأحبة وكم صدت عن سبيل الله وكم نفرت أناسا من الخير فإن لله وإن إليه رجعوا لابد أن تتثبت من الأخبار فبعض الصحابة وقع فيما وقع فيه المنافقون من نقل هذه الشائعة الباطلة وهي اتهام الصديقة بنت الصديق الحصان الرزان زوج رسول الله الطيبة وهي زوجة خير الطيبين محمد عليه الصلاة والسلام نزلت من أجلها سورة كاملة سورة النور لتدافع عنها وتثبت براءتها رضي الله عنها وأرضاها المهم كان مصدح هذا ممن نقل الشائعة فلما نزلت براءة أمنا غضب الصديق على هذا القريب الذي كان ينفق عليه الصديق كان ينفق عليه هو رجل فقير الصديق كان ينفق عليه فلما نزلت براءة أمنا فمنع الصديق النفقة خاض في عرضه في عرض ابنته خاض في عرض النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله والله تاب عليه على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وده كان مجال تربية وإعداد تربية إيمانية عشان نتثبت فيما بعد من الأخبار فالصديق منع عنه النفقة فنزلت الآية في سورة النور قال الله تعالى في الآية رقم 22 ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اسمع الآية الآن تخاطب أبا بكر، بتكلم أبا بنزلت في أبا بكر الآية دي رضي الله عنه وارضاه. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أي لا يمنع أصحاب الفضل وأصحاب الأموال أن يؤتوا أولي القربى هذا القريب مثل هذا، والمساكين وهو مسكين، والمهاجرين في سبيل الله وكان من المهاجرين. وهنا يا إخوة درس عملي إيماني مهم أوي، إن الصحابة بشر ولا عصمة لهم، إنما العصمة للأنبياء والرسل. فقد يقع الصحابي الذنب، نعم الغامدية زنت وأتت النبي وهي صحابية وأقام النبي عليه الحد الرجم حتى ماتت، وقام يصلي عليها صلى الله عليه وسلم، فلما قال له عمر أتصلي عليها وقد زنت، قال لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم. ولذلك الله جل في علاه يحمد على الطاعة ويحمد على المعصية. الله أكبر الله أكبر، ده كلام دقيق قوي. نعم يحمد على الطاعة علمناها لأنها نعمة، فكيف يحمد على المعصية؟ يحمد على المعصية التي جرت أسبابها من توبة نصوح ومن ندم وانكسار، فرفعت العبد إلى أعلى عليين، فهي نعمة من الله رب العالمين سبحانه. فكم من معصية أدخلت أصحابها الجنة، وكم من طاعة أدخلت أصحابها النار. طاعة أورثت عجبا وفخرا وكبرا فأدخلت النار، ومعصية أورثت توبة نصوحا فأفرحت الرب جل جلاله وقادت صاحبها إلى أعلى عليين كالغامدية رضي الله عنها. أيضا ماعز الأسلمي رضي الله عنه صحابي جليل، ارتكب الزنا نعم، وجاء معترفا للنبي وأقسم وأقر، فأقام النبي عليه الحد الرجم حتى الموت. ولما تطايرت بعض دمائه على ثوب أحد الصحابة أثناء الرجم لعنه، فقال له النبي لا تلعنه لا تسبه، إني أرى ماعزا الآن يرتع في جنة الله رب العالمين. الله أكبر، إنها التوبة عباد الله. فالشاهد مهما اقترفت عد إلى ربك مسرعا، عد وإياك أن تتمادى في المعصية، فإن التمادي في المعصية ويلات وحسرات. التوبة تدخل الفرح على الرب جل جلاله، الله يفرح بتوبتك يفرح بعودتك، فعود إلى ربك جل جلاله. فمصطح اقترف إثما، نعم هو صحابي ليس بمعصوم، قد يذنب نعم، لكن من جمال الصحابة أنهم سريعوا التوبة والأوبة والعودة والاستغفار والندم. ولذلك الصحابي الذي كان يشرب الخمر وكان يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيأمر النبي بحده أن يجلد في الخمر، ثم يعود للخمر، ثم يؤتى به إلى النبي فيأمر النبي بحده. أحيانا كان يحد بجريدة نخل، أحيانا كان يحده النبي بطرف ثوبه صلى الله عليه وسلم، لأن العلة مش التعذيب أبدا، ما هيش تحطيم ولا تقصير، الجلد مش مهم نموته أبدا، جريدة نخل، حتى يعلم أنه اقترف إثما، وحتى يطهر من هذا الإثم بإقامة الحد عليه يكون كفارة. المهم هذا الصحابي لما أتي به أكثر من مرة، أحد الصحابة كان في مجلس النبي فقال بئس العبد هذا لطالما يؤتى به في الخمر وسبه، فقال النبي لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدها تاب هذا الصحابي عن الخمر ولم يعد إليها أبدا ولم يعد إليها أبدا. فمصطح وقع فيما وقع فيه البعض ونقل الشائعة، فغضب الصديق لذلك ومنع عنه العطاء، منع عنه النفقة، فنزلت الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا أمره وليصفحوا أمر ثاني، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال الصديق رضي الله عنه وارضاه: أحب أن تغفر لي يا رب، أحب أن تغفر لي يا رب. وعاد ينفق على من خاض في عرض ابنته. الله أكبر. إنه التدبر يا إخوة، كيف نتدبر القرآن؟ الآن في حياتنا أخوك ربما أساء إليك وجاءك معتذرا، لا يمكن أعفو عنه، لا يمكن، أنت مش عارف عمل فيا إيه. الله أكبر. نقول لك: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ماذا فعل بك؟ فهذا صحابي خاض في عرض الصديق ومنع عنه النفقة، وجاء القرآن يأمر صديق أن يواصل النفقة، فماذا فعل فيك أخوك؟ زعلك في إيه؟ عشان دنيا؟ فليعفو وليصفحوا. قل لك: كرامتي. كرامتك، كرامتك أين أنت من حديث النبي: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام؟ كرامتك في تطبيق المنهج: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا من تدبر القرآن أن تنفذ الأمر. نعم.
Wir kommen zu einem weiteren Beispiel, liebe Geschwister, bezüglich, dass wir sehen, wie die Sahaba, möge Allahs Wohlgefallen auf ihnen sein, wie sie gehandelt haben, wenn ein Gebot bzw. eine Aufforderung von Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist. Und dieses Beispiel ist von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiq hatte einen nahestehenden Verwandten, der sehr, sehr arm gewesen ist zu dieser Zeit. Und Abu Bakr radiallahu anhu hatte sich zur Aufgabe gemacht, für diesen Mann finanziell aufzukommen, für diesen Mann, yani für ihn zu spenden, für ihn zu sorgen und so weiter und so fort. Als eines Tages diese Fitna angefangen hat, die Heuchler ins Leben gerufen haben, dass sie geredet haben über Aisha radiallahu anha und schlecht geredet haben über Aisha radiallahu anha und sie bezichtigt haben der großen Sünde und ähnliches und so weiter und so fort. Als diese Gerüchte die Runde rumgemacht haben, waren einige Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam davon yani leider auch betroffen. Yani diese Gerüchte, die Runde gemacht haben, ja, das, was Aisha radiallahu anha angeblich vollzogen hat und so weiter und so fort. So war es so gewesen, dass manche Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam ebenfalls yani in diese Falle reingefallen sind und sie haben ebenfalls diesen Gerüchten geglaubt und vielleicht sogar daran teilgenommen. Aisha radiallahu anha ist die Tochter von Abu Bakr radiallahu anhu. Und dieser Sahabi des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dieser Gefährte, der ebenfalls anfing, diese Gerüchte zu streuen, war derjenige, der finanzielle Hilfe bekommen hat von Abu Bakr radiallahu anhu. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen: Du bist jetzt zuständig für jemanden oder du bezahlst für jemanden oder du bist in seiner Verantwortung, du kommst finanziell für ihn auf, du spendest für ihn, und jetzt kommt er und redet schlecht über deine Tochter, über die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und sie fangen an, Gerüchte zu streuen und ähnliches. Als dies begann, hat Abu Bakr radiallahu anhu geschworen sozusagen, yani er hat gesagt, dass er ihm definitiv yani nichts mehr an Unterstützung zukommen lässt. Dass er ihm nichts mehr an Unterstützung zukommen lässt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala eine ganze Sura wegen dieser Sache offenbart hat. Und zwar ist die Surat An-Nur. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala das offenbart hat und die Wahrheit klar wurde, hat Abu Bakr radiallahu anhu sich selbst versprochen und sich gesagt: Diesem Mann werde ich nie wieder finanziell unterstützen und nie wieder diese Unterstützung zuteilhaben lassen, die ich ihm vorher gewährt habe. Dieser Sahabi, liebe Geschwister, wenn wir sagen, ein Sahabi hat das vollzogen oder ein Sahabi hat das vollzogen, manche Geschwister fühlen sich dann bei dieser Sache so, als würden sie etwas Außergewöhnliches hören. wenn wir sagen, dieser Sahabi hat diese Sünde vollzogen oder dieser Sahabi hat das gemacht und er hat es falsch gemacht. Das heißt ja nicht, dass wir seinen Stellenwert herabstufen, sondern das heißt einfach nur, dass die Sahaba auch nur Menschen sind. Die Sahaba hat auch Fehler gemacht. Es gibt keinen Sahabi, der fehlerfrei ist. Die Sahaba haben auch Fehler gemacht. Aber das, wofür die Sahaba, Ridwanullah alayhim, bekannt waren, war, dass sie schnell darin eilten, die Tauba zu vollziehen. Die Sahaba haben auch Sünden vollzogen, aber sie waren sehr bekannt dafür, dass sie schnell Istighfar gemacht haben und schnell um Reue gebetet haben bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah azza wa jal ihnen ihre Sünde vergibt. Wie gesagt, nachdem die Wahrheit ans Licht gekommen ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Sura offenbart. Und Abu Bakr radiallahu anhu, ihm wurde bewusst, was die Wahrheit ist. Und er hat gesagt, ich werde diese Person nie wieder finanziell unterstützen oder ihm allgemein Unterstützung zuteil kommen lassen. So hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Vers offenbart, in dem er Abu Bakr radiallahu anhu anspricht. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat An-Nur, das ist Surah Nummer 24, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Vers Nummer 22. In der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: Und es sollen diejenigen von euch, die Überfluss an Wohlstand besitzen, nicht schwören, sie würden den Verwandten, den Armen und denjenigen, die auf Allahs Weg ausgewandert sind, nichts mehr geben, sondern sie sollen verzeihen und nachsichtig sein. Liebt ihr es selbst nicht, dass Allah euch vergibt? Allah ist allvergebend und barmherzig. Dieser Vers ist offenbart worden wegen Abu Bakr radiallahu anhu, der geschworen hat, dass er diesem Verwandten nichts mehr geben wird. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm. Und es sollen diejenigen von euch, die Überfluss an Wohlstand besitzen, die Überfluss und Wohlstand besitzen, nicht schwören, sie würden den Verwandten, den Armen und denjenigen, die auf Allahs Weg ausgewandert sind, nichts mehr geben, sondern sie sollen verzeihen und nachsichtig sein. Liebt ihr es selbst nicht, dass Allah euch vergibt? Allah ist allvergebend und barmherzig. Nachdem dieser Vers offenbart worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala, hat Abu Bakr radiallahu anhu gesagt: O Allah, ich liebe es, dass du mir verzeihst. O Allah, ich liebe es, dass du mir verzeihst. O Allah, ich liebe es, dass du mir verzeihst, beziehungsweise dass du mir vergibst. Und so hat Abu Bakr radiallahu anhu wieder angefangen, diese Spende zu vollziehen. Und er hat wieder angefangen, ihn finanziell zu unterstützen und ihm dem das zu geben oder das zu gewährleisten, wovon er bedürftig war. Dies deutet darauf hin, liebe Geschwister, wie die Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam aktiv waren, wenn es darum geht, ein Gebot Allah subhanahu wa ta'ala zu vollziehen. Denn man sollte wissen, eine gute Tat und eine Sünde, für beides muss man Allah subhanahu wa ta'ala danken. Denn die Wohltat, die gute Tat und die Sünde können beide Gründe dafür sein, dass du vergeben bekommst von Allah subhanahu wa ta'ala. Und sogar kann es umgekehrt sein, dass du eine gute Tat vollziehst, aber du vollziehst diese Tat, indem du hochmütig bist und du denkst, du bist besser als die anderen und ähnliches. Und so wird diese in deinen Augen gute Tat dich in die Bestrafung bringen. Und es kann sein, dass du eine Sünde vollziehst, auch wenn es eine gewaltige Sünde ist, aber du bereust und aufrichtig dabei bist und Allah subhanahu wa ta'ala anbittest. Und diese Sünde dich wieder zurückgeworfen hat, dass du zurückgekommen bist zu Allah subhanahu wa ta'ala und dann im Endeffekt das Paradies bekommst von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sollte man wissen, liebe Geschwister, diese Frau, die zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und ihm gesagt hat: O Gesandter Allahs, ich habe Zina vollzogen. Ja, kann ich es mal Ramidiyya?
No.
Diese Frau namens Ramidiyya kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat ihm gesagt: Ich habe Zina vollzogen und ich habe Zina vollzogen. Der Prophet schickt sie weg und sie kommt wieder. Und ihr kennt diese Geschichte. Im Endeffekt wurde sie dann gesteinigt. Im Endeffekt wurde sie so bestraft, wie es die Gesetzgebung dafür sieht. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Salat al-Janazah für sie vollzogen. Und da hat einer der Sahaba gefragt: O Gesandter Allahs, du betest für sie das Janazah-Gebet, obwohl sie das und das vollzogen hat. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: Bei Allah, wenn man ihre Reue, ihre Tauba aufteilen würde auf die Leute der Medina, so wäre sie ausreichend für alle Bewohner von Medina. Und das deutet darauf hin, liebe Geschwister, auch wenn sie eine Sünde vollzogen hat, wie gewaltig ihre Reue war. Du musst dir das mal vorstellen, eine Medina, die voll ist mit den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und ähnliches, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ihre Reue aufgeteilt wird auf die Leute der Medina, so wäre sie wahrlich ausreichend gewesen. Deswegen sollte man wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala freut sich über jede Reue. Das heißt, wenn wir Sünden vollziehen und jeder von uns vollzieht Sünden und niemand soll sich frei oder niemand soll sich reinsprechen, ja, egal ob alt, jung, weiblich, männlich, hier, dies, das, jeder von uns vollzieht Sünden und jeder kennt seinen Zustand am besten und Allah subhanahu wa ta'ala ist kundig über dessen, was wir tun. Aber das Wichtige ist, dass man immer wieder zurückkehrt. Manche fallen in die noch gewaltigere Sünde, nachdem sie gesündigt haben, dass sie die Hoffnung verlieren auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie tauchen tief in diese Sünde und sie kommen nicht mehr raus und sie verlieren diesen Pfad, zurückzukehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sollte man jedem sagen und jedem Sündiger sagen und jeder von uns sündigt, dass man zurückkehren sollte zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ganz egal, was du oder was ich oder was er oder was sie vollzogen haben, die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala ist gewaltiger als die Sünde, die du vollzogen hast. Aber das Wichtige ist, dass man dabei aufrichtig Allah subhanahu wa ta'ala darum bittet. Ein anderer Sahabi des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der war sehr dafür bekannt, dass er den Alkohol so genossen hat, beziehungsweise heute würde man sagen, er war abhängig davon oder er hat immer wieder sich mit dem Alkohol in Verbindung gebracht. Und er kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er wurde dafür bestraft. Wenn wir sagen, er wurde dafür bestraft, dieses Auspeitschen, dann ist das nicht so, wie wir das oft vor Augen haben, sondern der Scheich erwähnt, das Auspeitschen war oft mit einer Palmfaser gewesen, oder Teile von der Kleidung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ein Teil von seiner Kleidung, hat er ihn damit sozusagen geschlagen. Und das Wichtige, man sollte wissen, das Wichtige, was man entnehmen sollte, wenn man sagt, die Bestrafung, dann ist damit nicht die körperliche Bestrafung gemeint oder das körperliche Wehtun gemeint oder Schmerzen zuzufügen, sondern dieser Akt an sich, das ist das, was ausschlaggebend ist, dass man sich bewusst wird, dass man eine Sünde vollzogen hat und dass man versucht zu bereuen und zurückzukehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Sahabi, liebe Geschwister, er hat diese Sünde vollzogen mit dem Alkohol, dann kam er zum Propheten und er wurde dafür bestraft. Dann ging er zum Alkohol und er kam wieder zurück. Dann ging er zum Alkohol und er kam wieder zurück und so weiter und so fort. Bis einer gesagt hat, sinngemäß, Schande über dich. Kommst du davon etwa gar nicht weg sozusagen. Und er hat angefangen, ihn zu verfluchen. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, verflucht ihn nicht, denn wahrlich, ich weiß, dass er Allah und seinen Gesandten liebt. Wahrlich, ich weiß, dass er Allah und seinen Gesandten liebt. So viel dazu, liebe Geschwister, wenn ein Auftrag kommt, ein Gebot kommt von Allah subhanahu wa ta'ala, dass man dies einhalten sollte.
مع التنبيه أن الأخطاء الواردة من الصحابة إنما كانت فيما يسمى بالخطأ العارض يعني معصية من المعاصي لكن هم أبعد الناس عن الأخطاء المنهجية لأنهم عدول كلهم والعدل لا يقع في فسق خلقي أبدا لا يقع في فسق عقدي أبدا لا يقع في فسق منهجي لأن الله تعالى قال وأخبر عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وهذا تكذيب للروافض الذين ادعوا كذبا وزورا أن بعض الصحابة ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والتسليم عاملهم الله عز وجل بعدله وجعلهم عبرة وآية أصحاب النبي الذين ترد عنهم الرب جل جلاله وقال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه الصحابة الجليل الذي ذكره القرآن في آية واحدة 5 مرات في سورة التوبة إنه أبو بكر الصديق يدعون أنه كذا وكذا ويسبونه ويلعنونه عليهم من الله ما يستحقون ولذلك من عدل الله عز وجل فيهم أنهم يخوضون في عرض أمنا عائشة حتى الآن ويسبونها ومعلوم أن حد القذف في الإسلام هو الجلد فابتلاهم الله عز وجل أن يجلدوا أنفسهم بأنفسهم إلى قيام الساعة بالجنازير يضربون ظهورهم وبالأسلحة يضربون رؤوسهم إلى قيام الساعة جزاء وفاقا لأن الله عدل إنهم يخوضون في أطيب عرض وفي أشرف عرض النبي محمد عليه الصلاة والتسليم بل ويتخذون هذا عبادة للأسف يسمونها عبادة فخدعوا العالم العربي والإسلام وهم في الأصل يريدون إحياء إمبراطورية الفرس عبدة النار المجوس للقضاء على الإسلام والمسلمين وبدليل هذه الدولة المسمى بإيران تحرم تدريس اللغة العربية واللغة العربية لغة القرآن الكريم لأنهم يريدون قطع صلة الناس بالقرآن يريدون قطع صلة الناس بالدين، واضح؟ فهم يريدون إحياء إمبراطورية حكم عليها الإسلام بعدم القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على كسرى بقوله مزق الله ملكه فلن تقوم لهم قائمة، مهما يفعلون ومهما يسعون لن تقوم لهم قائمة ولن يعود لهم ملك باد، وحكم عليه الإسلام بعدم القيام. إذن نقول أن الصحابة نعم يصدر من بعضهم الأخطاء العارضة كالمعصية وقوع في إثم كذا، لكن لا يقع منهم أبدا رد عن الإسلام، ولا يقع منهم أبدا خلاف في منهج أو بدعة، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.
Aber wenn wir sprechen über die Sahaba, möge Allahs Wohlgefallen auf ihnen sein, wie wir es jetzt vollzogen haben, und wir sagen, dass sie Sünden vollzogen haben oder ähnliches, so zeigt das, liebe Geschwister, dass sie Sünden vollzogen haben. Yani wenn wir sagen, die Sünden der Sahaba, so zeigt das, dass sie Sünden vollzogen haben auf natürliche Art und Weise. Yani ist vielleicht etwas der schlechte Ausdruck, aber Sünden, wie man sie kennt, an kleinen Sünden oder Fehltritte, die man vollzieht, um dann wieder zurückzukehren zur Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Yani deswegen sehen wir, dass Aussagen, wie beispielsweise vom schiitischen Lager, dass man sagt, manche Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam von der Religion abgefallen und manche haben den Islam fallen lassen und so weiter und so fort, so zeigt das, dass all dies nur Aussagen sind, erlogene Aussagen sind, um eine bestimmte Botschaft zu verbreiten. Und das ist bekannt, was diese Personen versuchen zu vollziehen, indem sie die Religion bekämpfen oder ähnliches, aber man sieht, dass sie überhaupt keinen Erfolg haben werden bis zum jüngsten Tag. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man wissen, dass die Sünden, die sie vollzogen haben, waren vielleicht Sünden gewesen, so wie man sie kennt, Fehltritte oder ähnliches, die von Allah subhanahu wa ta'ala vergeben werden, aber absolut nicht so, dass sie von der Religion abgefallen sind oder ähnliches, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er ist wahrlich mit ihnen zufrieden und sie sind mit ihm zufrieden. Wie kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit jemandem zufrieden ist, der im Endeffekt von der Religion abfällt? Und das deutet darauf hin, dass dies erlogene Aussagen sind. Na.
من معاني التدبر أيضا وضع الآية في الموضع الذي من أجله نزلت الآية، من ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما في ساعة لم يعتد أن يخرج فيها، فوجد بطريقه الصديق وعمر فسألهما ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ قال ما أخرجنا إلا الجوع يا رسول الله. الصديق من شدة الجوع، لأن الصديق أنفق كل ماله من أجل خدمة الدين، ففي يوم اشتد عليه الجوع فخرج لعله يجد من يدعوه على الطعام، وكذلك عمر. فسألهم النبي ما الذي أخرجكما؟ قال ما أخرجنا إلا الجوع يا رسول الله. ثم سأل النبي وما الذي أخرجك يا رسول الله؟ قال أخرجني الذي أخرجكما الجوع. فقال عمر يا رسول الله هيا بنا إلى أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وأرضاه، فعنده تمر طيب، يعني أحد الصحابة في المدينة يدعى أبا الهيثم ابن التيهان، يدعى أبا الهيثم ابن التيهان. فعمر قال للنبي هيا بنا إلى أبي الهيثم عنده تمر طيب، فأخذهما النبي وانطلق إلى دار أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، وطرق النبي بابه، فخرجت زوجته وقالت مرحبا وأهلا برسول الله. قال لها النبي أين صاحب البيت؟ قالت ذهب ليستعذب لنا، يعني ذهب ليأتي بالماء العذب، كحالنا قديما ما كانش فيه المياه في البيوت وكنا نروح نملأ من الطرقات، أو كان في كل قرية كده ومكان عاملين حنفية تبع الدولة نروح نملأ منها الماء، أو البعض كان يملأنا الجرار من الأنهار. الآن الحمد لله المية بتجيلك حتى البيت، تحط إيديك تنزل، تشيل إيديك. نعم تحتاج إلى شكر. المهم قال ذهب ليستعذب لنا، يعني يأتي بالماء العذب، يأتي بالماء. فانصرف النبي راجعا. لماذا؟ البيت ما فيه رجل، كيف ندخل بيتا لا رجل فيه؟ مشكلة. الآن عادي عند المسلمين، يعني عادي، نسأل الله السلام. رجع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في عودته جاء أبو الهيثم يحمل الماء، فقال مرحبا وأهلا برسول الله وصاحبيه. فعاد النبي معه بصاحبيه، فدخل فقام أبو الهيثم إلى عذق من تمر، يعني الزباطة بتاعت النخلة دي، وقدمها للنبي وصاحبيه، فأكل النبي وأكل عمر وأكل الصديق. فقام أبو الهيثم إلى السكين، يعني جاء يذبح لهم شيء يعني. فقال له النبي إياك والحلوب، يعني لا تذبح لنا شاة تحلبها يعني، وهذا من أدب الضيافة ألا تشق على صاحب البيت، يعني هات لنا شاة صغيرة بلاش تجيب شاة كبيرة. فقام أبو الهيثم وذبح شاة للنبي وصاحبي وطيبها لهم، فأكل النبي وأكل الصديق وأكل عمر. ثم قال النبي لهم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يذكرهم بالآية، هذا موضعها، التمر من النعيم، الماء من النعيم، اللحم هذا من النعيم، وسوف تسألون عنه يوم القيامة. فمن منا يا ترى عندما نجلس على مائدة الطعام يقول لأهل بيته سنسأل عن هذا النعيم يوم القيامة، ويضع الآية في موضعها، حتى لا نسرف، حتى لا نبذر. أحيانا يا إخوة بعض الناس هداهم الله يفيض منهم الطعام ويلقونه في القمامة، وهناك من لا يجد لقمة العيش من فقراء المسلمين. والله يا إخوة أحيانا في أعراسنا ولائم وأموال تضخ وأطعمة تلقى في القمامة، وفي بلاد المسلمين من لا يجد تمرة يفطر عليها في رمضان. والله الآن انظر إلى حال المسلمين في الفلوجة في العراق، في حصارهم وقربهم. انظر إلى حال المسلمين في سوريا الآن، في قربهم وضيقهم، براميل تدمر، تدمر قرى وتهدم أبنية وتهدم مساجد وتخرب ديار، تقتل نساء وأطفالا، شباب محاصرون لا يجدون الدواء فضلا عن أن يجد لقمة العيش، نسأل الله السلامة. وكثيرون يجلسون على الموائد الفاخرة، طيب ماشي كل واحمد الله واشكر نعمة الله عز وجل، وإياك والتبذير وإياك والإسراف، وحاول أن تكون عونا لإخوانك في كل مكان بقدر ما تستطيع لترفع عنهم حرجا ونحن على مائدة رمضان. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم يا ولدي، وهذا من التدبر.
Wir haben das erste erwähnt, liebe Geschwister, was damit zu tun hat mit Tadabbur, yani das Verinnerlichen der Verse Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt ist das zweite, was wir erwähnen, und zwar was ebenfalls zum Tadabbur gehört, über das Nachdenken, über das Verinnerlichen der Verse Allah subhanahu wa ta'ala, dass man Verse, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, wirklich dort anzuwenden, wo sie auch im Endeffekt Anwendung finden. Und wir werden inshallah ein Beispiel erwähnen, damit wir das etwas näher verstehen. Eines Tages ging Abu Bakr radiallahu anhu und Umar raus auf die Straßen, und das Einzige, was sie rausgetrieben hat, war der Hunger. Yani sie hatten stark gehungert, und das ist inshallah ein schönes Ereignis, was wir erwähnen, aus dem wir Nutzen ziehen sollten. Abu Bakr und Umar, möge Allahs Wohlgefallen auf ihnen sein, gingen von ihrem Zuhause raus auf die Straßen, aufgrund dessen, weil der Hunger sie gepackt hat. Yani weil sie so starken Hunger hatten und nichts gefunden haben, was sie verzehren können, was sie essen können oder ähnliches. So gingen sie raus und so haben sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam getroffen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sie gefragt, Abu Bakr, ja Umar, was hat euch denn rausgebracht? Oder was hat euch dazu gebracht, dass ihr rausgeht? Und so haben sie gesagt, Gesandter Allahs, nur der Hunger. Und so haben sie ihn gefragt, und was hat dich rausgetrieben, o Gesandter Allahs? Hat er gesagt, ich bin aus demselben Grund rausgegangen, wegen demselben Grund, wie ihr ebenfalls rausgegangen seid. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn mitteilen wollen, dass ihn ebenfalls der Hunger gepackt hat. Yani, wenn wir diese Ereignisse erwähnen, die Geschwister, dann sollte das nicht kalt an uns vorbeigehen. Yani, wenn wir hören, Abu Bakr, Umar, der Prophet, sie sind aus Hunger rausgegangen, dann sollte das für uns nicht so sein, die Geschwister, nur eine kurze Anmerkung, aber dann sollte das nicht für uns sein, so als wenn wir jetzt irgendein Ereignis hören, yani irgendwas vielleicht erfunden, oder irgendein Ereignis ist passiert zur Zeit des Propheten, das ist ja sowieso schon lange her, sondern man sollte sich das mal vor Augen halten, liebe Geschwister, yani die drei Sterne dieser Umma, subhanallah, yani der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, geht raus aus seinem Zuhause, aufgrund dessen, weil er kein Essen hat, und Abu Bakr geht raus, weil er kein Essen hat, und Umar geht raus, weil er kein Essen hat. Und so treffen sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortet ihnen und sagt ihnen, ich bin aus demselben Grund draußen unterwegs, so wie ihr ebenfalls. Und so hat Umar radiallahu anhu hat dann gesagt, lass uns zu Abul Haytham gehen. Er ist dafür bekannt, dass er sehr, sehr gute Datteln hat. Yani, subhanallah. Man sollte sich das mal vor Augen halten, liebe Geschwister. Sie sind rausgegangen aus Hunger. Und so sagte Umar radiallahu anhu, lass uns rausgehen oder lass uns gehen zu Abul Haytham, der ist bekannt dafür, dass er gute Datteln hat. Und so gingen sie zu ihm nach Hause und haben angeklopft. Und so hat seine Frau die Türe geöffnet. Und sie haben nach ihm gefragt. Und man sagte ihnen, er ist nicht zu Hause. Und so ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr und Umar gingen dann weg. Und das ist die richtige Art und Weise, wie der Sheikh erwähnt hat. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber heutzutage ist es umgekehrt manchmal. Ja, wenn du zu einem nach Hause gehst, ja, und der Hausherr ist nicht zu Hause, und man sagt dir, er ist nicht zu Hause, dann gehst du nicht rein und nimmst Platz auf der Couch und wartest, bis er kommt, sondern dann gehst du weg von diesem Zuhause. Du hast dann da drinnen nichts zu suchen. Ja? So gingen sie davon und so haben sie sagte ihnen, Abul Haytham ist unterwegs, Wasser zu holen. Und so kam er, so sind sie dann davon gegangen und so kam Abul Haytham wieder zurück und man hat ihn unterwegs getroffen und so hat er ihnen gesagt, yani, lasst uns zu mir nach Hause gehen. So gingen sie zu ihm nach Hause und Abul Haytham hat ihnen Datteln präsentiert, yani sehr gute Datteln und sie haben davon gegessen. Und dann hat er das Messer genommen und um ein Opfertier, um ein Schaf oder eine Ziege oder ähnliches zu schlachten. Und so sagte ihnen der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, zu Abul Haytham, zu dem Hausbesitzer, schlachte nichts, wovon du zurzeit am Melken bist. Und das ist die schöne Art und Weise, das schöne Benehmen des Gastes. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Sahaba bekommen jetzt ein Schaf oder eine Ziege oder wie auch immer geschlachtet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt ihnen, ja, schlachte nicht von dem, was ihr gerade am Melken seid, wovon ihr Milch entnimmt. Und so ging Abul Haytham hin und hat geschlachtet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat davon gegessen und Umar radiallahu anhu hat davon gegessen und Abu Bakr as-Siddiq hat davon gegessen und alle wurden satt. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Esstisch gesagt, hierauf werdet ihr an jenem Tage ganz gewiss nach der Wonne bzw. nach der Gabe gefragt werden. Das ist ein Surat Takathur, den letzten Vers, den Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen deutschen Übersetzung, hierauf werdet ihr an jenem Tag ganz gewiss nach der Wonne bzw. nach der Gabe gefragt werden. Das heißt, zum Tadabbur gehört es, Verse, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, wie diesen Vers, sollte man sich bewusst werden, ebenfalls nachdem man satt geworden ist oder nachdem man Gaben hat von Allah subhanahu wa ta'ala oder einen gut gedeckten Tisch oder so, man sollte bewusst werden, dass man von Allah subhanahu wa ta'ala nach diesen Gaben gefragt wird und deswegen sollte man für diese Gaben danken, liebe Geschwister. Wie der Sheikh erwähnt, heutzutage sehen wir das leider und das ist traurigerweise auf unseren Hochzeiten oder bei einer Aqiqa, bei einer Walima, wie auch immer, yani man sieht, dass extrem aufgetischt wird. Ja, subhanallah. Und das übrige Essen wird genommen, ohne nachzudenken oder ähnliches. Natürlich, es gibt Essensreste, die man nicht mehr benutzt. Aber das Problem ist heutzutage diese Unachtsamkeit dabei. Man nimmt dieses übrig gebliebene Essen und schmeißt es weg, als wenn es so selbstverständlich wäre. Yani, subhanallah, wenn man sich ansieht, wie beispielsweise in Irak und Fallujah zurzeit, die Muslime leiden ganz extrem. Und yani, Subhanallah, das, über das wir uns vielleicht manchmal beschweren, was wir zum Essen bekommen, ist vielleicht deren größter Traum, wenn sie das bekommen würden. Deswegen sollte man sich bewusst werden, liebe Geschwister, zum Tadabbur gehört es, dass man die Verse Allah subhanahu wa ta'ala dort, oder die Verse Allah subhanahu wa ta'ala dort Anwendung finden lässt, wofür sie auch ebenfalls offenbart worden sind.
فتعالوا المرحل المسلمين مع هذا الباب العظيم وهو باب إنزال الآيات في الموضع الذي من أجله نزلت. ترى سوء أدب في بلاد المسلمين فيما يتعلق بهذا الباب. مثلا تجد واحد فاتح قهوة فيها الشيشة والكذب والحرام والمخدرات وكاتب على الباب ادخلوها بسلام آمنين. ادخلوها بسلام آمنين. يا مسكين ما علاقة هذه الآية بهذا الكبح الذي عندك؟ فيأتي بآية تتكلم عن الجنة يضعها على الحرام والفسق والفجور، فإن لله وإن إليه راجعون. أعجب من ذلك تجد بتاع عصير القصب كتب لك وجعلنا من الماء كل شيء حي، وربما يكون بيغش في العصير وبيفسد. طب ايه علاقة الآية بالمشروب اللي عندك؟ أو يقول لك بعضهم يقول لك ايه وسقاهم ربهم شرابا طهورا، بئس العبد أنت. هو ده الشراب الطهور؟ هو ده الشراب الطهور اللي ربنا يسقي لعباده المؤمنين في الجنة؟ إن لله وإن إليه راجعون. فوضع الآية في غير موضعها هذا كذب على الله عز وجل، سوء أدب مع القرآن. غيره الجزار بتاع اللحم يروح كاتب لك الآية على الباب نحل وفديناه بذبح عظيم، بئس العبد أنت. ما علاقة هذه الآية بما تذبحه؟ وتلاقي غالب اللي عنده يذبح حمير. فإن لله وإن إليه راجعون. مصيبة كبيرة والله يا إخوة، حاجة غريبة جدا في بلاد المسلمين. انظر إلى حال القرآن بين المسلمين بشكله عامل إزاي. بلاش كده والله، هذا رأيته بعيني. محل ملابس في عندنا في بلادنا، ملابس جاهزة، كاتب عليه كده المزمل للملابس الجاهزة، المزمل. الآية نزلت في النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل من الغار مضطربا قال زملوني زملوني، خد الآية حطها على إيش؟ ملابس جاهزة. وآخر ترزي بتاع ملابس بيفصل ملابس، والله إخوة هكذا بالنص، رسم قميص على المحل صورة قميص وجنب منه المقص، والله مقص كبير كده، وكاتب منها نحن نقص فقط، بطر الآية نحن نقص. الآية بتقول نحن نقص عليك أحسن القصص. شوف المسكين الجاهل الجهول حطها على قص الملابس، نحن نقص. نماذج لسوء الأدب مع القرآن. آخر فاتح محل ألبان بيبيع ياجورت يعني زبادي ولبن وحليب، كاتب ايه بقى؟ الرحمن للألبان. والله هكذا يا إخوة، الرحمن، جعلت ربك جل جلاله بائعا للألبان؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الرحمن للألبان وغير المصطفى مش عارف لإيه. مصيبة يا إخوة والله، والله مصيبة مصيبة. واحد آخر تدي له موعد، يجي لك في الموعد يقول لك إيه؟ وعجلت إليك رب لطردة. استغفر الله العظيم. يا مسكين قالها موسى مع ربه جل جلاله، إيه علاقتها بالموعد اللي أنت بتعطي لي فلان؟ فإن لله وإن إليه راجعون. ويا ما آيات ظلمت بيننا عندما لم نحسن الأدب معها ووضعناها في غير موضعها. كثيرون هؤلاء عايز بس يزخرف المكان بآيات، هذا سوء أدب مع القرآن، هذا سوء أدب مع كتاب الله عز وجل. القرآن للعمل يا إخوة والتدبر، مش يعلق على الجدران، مش يكتب على الحيطان. فإن لله وإن إليه راجعون. فما أحوجنا يا إخوة للتدبر حتى يرفعنا الله عز وجل. التدبر يا إخوة منهج رباني لقراءة الآيات الشرعية، هذا المنهج الرباني يقودنا إلى منهج رباني آخر، وهو التفكر في آيات الله الكونية، في قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم يا رب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فمن تدبر القرآن يجد أن من آيات القرآن ويتفكرون أي أن القرآن يحثك على التفكر فيقودك التدبر لآيات الله الشرعية إلى التفكر في آياته الكونية. والتفكر يحتاج منا إلى لقاء غير هذا اللقاء لأن المقام قد ضاق. فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
Deswegen, wie wir vorhin erwähnt haben, liebe Geschwister, die Verse Allah subhanahu wa ta'ala sollte man dort Anwendung finden lassen, weshalb sie offenbart worden sind. Und wir erwähnen jetzt ein paar Gleichnisse oder wir erwähnen jetzt ein paar Beispiele, wie man die Verse Allah subhanahu wa ta'ala nicht anwenden sollte. Und der Sheikh erwähnt, und diese sind vor allem in unseren Heimatländern, sind diese wirklich extrem viele. Du siehst beispielsweise, dass sie die Verse Allah subhanahu wa ta'ala nehmen, und er hat einen Kaffee oder er hat eine Shisha-Bar. Und in dieser Shisha-Bar, yani natürlich hat er Shisha drin und vielleicht hat er sogar, yani vielleicht hat er sogar alkoholische Getränke drin, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da, lässt sich vieles wiederfinden, was nicht sein sollte. Und du siehst, dass er am Eingang seiner Tür schreibt, yani tretet herein in Frieden. Er nimmt den Vers, den Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, was den Paradiesbewohnern gesagt wird, yani tretet hinein in Friede, yani was Allah subhanahu wa ta'ala zu den Paradiesbewohnern sagen wird, und er nimmt diesen Vers und schreibt es über seinen Laden, über seine Shisha-Bar und schreibt, tretet ihr hinein in Friede. Und wir sehen verschiedene Gleichnisse, yani verschiedene Gleichnisse und Beispiele, liebe Geschwister. Du siehst, yani er hat ein Getränkestand oder ähnliches und er schreibt über diesen Getränkestand und wir haben alles lebendiger aus Wasser gemacht. Und ja, eine ganz verschiedene, der eine hat ein Restaurant und was er drüber schreibt, der eine hat dies und was er drüber schreibt, man benutzt die Verse Allah subhanahu wa ta'ala, um im Endeffekt Werbung für den eigenen Laden zu machen. Und viele Leute lesen das und denen gefällt es, aber subhanallah, ja, ich stelle dir vor, du liest einen Vers des Koran über einen Laden und du gehst rein und da ist voll mit Shisha und Getränke und was weiß ich was alles. Ja, nee, subhanallah. Und Hauptsache als Überschrift und als Werbung, als Slogan, den Vers Allah subhanahu wa ta'ala benutzt. Und das, wie der Sheikh erwähnt hat, in ganz vielen Ortschaften und Läden, was sehr bekannt ist, dass man das benutzt, um im Endeffekt dafür zu werben. Deswegen sollte man wissen, liebe Geschwister, die Verse Allah subhanahu wa ta'ala sind dafür da, dass man über sie nachdenkt. Und dafür da, dass man diese Verse versucht zu verinnerlichen. Und dafür da, dass man versucht, nach diesen Versen zu handeln. Und ebenfalls danach zu handeln, liebe Geschwister. Und nicht das, wie es viele vollziehen, indem sie die Verse Allah subhanahu wa ta'ala benutzen, um Werbung zu machen oder ähnliches. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Ali Imran über diejenigen, die wahrlich über die Verse Allah subhanahu wa ta'ala nachdenken. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich in der Erschaffung von Himmel und Erde sind Zeichen. In der sinngemäßen Übersetzung. In der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Tag und Nacht liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen, die Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Und sie sagen, unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Preis sei dir, bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Und so sollte man mit den Versen Allah subhanahu wa ta'ala handhaben, liebe Geschwister, sei es jetzt in der Gesetzgebung oder Verse, wie wir erwähnt haben, in der freien Natur, die man wahrnehmen kann. Und man sollte zurückkehren zum Buch Allah subhanahu wa ta'ala und zu der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Muga Allah uish, uish, bilish, bilonin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.